Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Wir hängen etwas hinterher mit der Folge. Die Leute haben uns am Anfang gelobt, oh, es kommt wieder alle 6 Wochen eine Folge, und dann haben wir es wieder sträflich vernachlässigt.
Das stimmt, es ist ganz süß. Die letzten 2 Rezensionen bei Apple haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass es doch bitte mehr Folgen geben soll.
Wie sollen wir das alles schaffen? Es ist doch ein Hobby. Und wir sind sogar nach Berlin gereist für unser Hobby und waren im Morgenmagazin. Da müssen wir gleich mal was dazu sagen. Ich mache jetzt mal den Jingle an. Dann fühlt es sich schon wieder so an, als würden wir regelmäßig senden.
Juhu.
Bevor es richtig losgeht, noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Unser Hörer Niklas, den ihr auch schon von vielen Audiokommentaren kennt, studiert gerade Soziologie und beschäftigt sich wissenschaftlich mit Ostdeutschen, die in Westdeutschland wohnen. Solltet ihr Lust haben, seine Forschung zu unterstützen in Form von Interviews, am Ende dieser Folge, ihr seht es auch in der Kapitelmarke, macht er einen Aufruf und erklärt euch, wie das geht. Sollte es auf euch zutreffen, wir und Niklas würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte kurz darüber nämlich erzählen, weil das war das Verrückteste, was ich dieses Jahr erlebt habe, dass wir vom Morgenmagazin eingeladen waren zu den Wahlen in Thüringen, um als Experten der Ostkinder Statements abzugeben. Was dazu führte, dass wir ja morgens um 5 Uhr zu Hause loslaufen mussten, was ja für beide, also das ist ja eine Zeit, damit haben wir eigentlich normalerweise nichts zu tun, die existiert in meinem Leben nicht. Sie haben es deshalb entschieden, zum WDR zu laufen in Köln, dass wir in dieser Dreiviertelstunde, die wir brauchten, wach zu werden, und sind in ein Studio gekommen, wo alle Leute müde waren. Ich habe noch nie so viele müde Menschen gesehen.
Ja, aber es ist ja nicht unbedingt aufgefallen. Dafür waren die aber wirklich sehr, sehr nett alle. Also es waren keine Morgenmuffel, das muss man ja auch mal sagen.
Das stimmt.
Sondern die hatten wirklich Lust auf die Arbeit, die sie dort machen.
Also sollte man jemals im Morgenmagazin eingeladen sein und denkt, hoffentlich redet keiner mit mir, nicht dahin gehen, weil alle sind fröhlich und zufrieden.
So sieht's aus.
Aber ich wollte natürlich nur drüber sprechen, weil wir ja außerhalb unserer Podcast-Blase geraten waren in dem Moment. Und wir sind ja dreimal auftreten. Also wir waren zur Erklärung alle Stunde einmal dran, um 6, um 7 und um 8 und immer für 5 Minuten. Und was dazu führte, dass nach unserem ersten Auftritt da wir ja schon lustige E-Mails auf Instagram gekriegt haben, wo sich Leute ja wirklich morgens um 5.30 Uhr die Mühe gemacht haben, uns 2-seitige E-Mails zu schreiben, warum wir das alles nicht können, Heimatlandsverräter sind und sowieso die ganz Falschen. Das fand ich sehr spannend als Erfahrung. Das passiert uns in der Podcast-Blase ja nie, und sobald man raustritt, kommen auf einmal die Leute, man fragt, wo sind die eigentlich?
Aber zur Beruhigung hat uns dann ja die Moderatorin gesagt, dass auch eine Blumen-Omi, die dort war und über ihre Geranien gesprochen hat, auch Hassmails bekommen hat. Von daher irgendwie, also eigentlich dürfte es gar nicht beruhigend sein, aber es war dann doch zumindest für diesen Tag, war das dann so okay eigentlich?
Ja. Es ging halt darum, dass man sich das nicht so zu Herzen nehmen sollte, dass man Hassnachrichten bekommt, weil egal was du tust, wirst du immer welche kriegen von Leuten, die alles besser wissen.
Ja, oder die einfach nichts Besseres zu tun haben. Von daher, wir haben uns das Vergnügen dann nicht nehmen lassen, und das war auf jeden Fall eine grandiose Erfahrung und hat viel Spaß gemacht und war ja nicht nur die einzige Erfahrung, die wir jetzt mit Medien gemacht haben. Also gutes Medientraining, würde man bei mir auf Arbeit sagen.
Und dann war es um 9 Uhr, wir kommen raus aus dem unterirdischen WDR-Gebäude und auf einmal war es hell, dann war aber noch so viel Tag übrig.
Ja, das war schon merkwürdig.
Interessant. Aber wir wollen die Leute ja nicht langweilen und deshalb bleiben wir bei unserer Struktur, die wir immer hatten. 49. Folge, Alex.
49. Folge. Das ist ja witzig. Oh, das wird ja glatt zum Thema passen. Ist mir gar nicht bewusst gewesen.
Ja, da bin ich ja.
Aber vor dem Thema kommt immer das Wort.
Du erklärst, worum es geht, bei dem Wort bitte.
Ja, na, du bringst heute ein Wort mit und ich weiß nicht, welches das ist, auch wenn du schon befürchtest, dass wir es vielleicht schon hatten. So, und wir werden unsere Erinnerungen und unsere Assoziationen dazu rumspinnen lassen und die anderen natürlich auch daran teilhaben lassen.
49 Folgen bedeutet nämlich auch, ich habe immer Zweifel, ob wir das Wort schon hatten, weil wir hatten ja schon 49 Worte oder 48, und ich habe immer Angst, dass du gleich sagst, das hatten wir schon, weil Alex pflegt nämlich eine übersichtliche Liste der Worte, die wir hatten. Ich habe aber den Link vergessen, wo ich den Zugriff drauf habe. Und mein Wort heute, Alex, ist das Wort Badewanne.
Nein, wir hatten noch nicht Badewanne.
Gott sei Dank. So, ich bringe dir das mit, du kannst da was zu sagen, was dir da ad hoc zu einfällt. Aus deiner Kindheit und was es heute noch für dich bedeutet.
Also für mich ist Badewanne erstmal was ganz Wichtiges, total Schönes. ist immer ein Ritual gewesen. Bei uns wurde nur einmal die Woche gebadet, nämlich sonntags. Mhm. Und wir haben auch das Badewasser geteilt. Mhm. Als ich noch ganz klein war, war es so, dass ich mit meinem Vater auch gebadet habe. Und das waren dann immer so diese Vater-Sohn-Gespräche. Also mhm. da ging es dann, also ich habe immer 1000 Fragen gestellt. Und da, ich erinnere mich noch daran, als ich noch in Lüttenklein in Rostock gewohnt habe. Da war es so, dass ich einmal eine Frage gestellt habe und da hat mein Vater gesagt, das weiß ich nicht. Aber lass uns, wenn wir dann aus der Badewanne raus sind, mal im Lexikon nachgucken. Und es ist so komisch, dass mir das heute noch hängen geblieben ist, weil mich das bis heute noch begleitet. Also dieses, ah ja, mein Vater ist gar nicht allwissend, sondern der weiß nur, wo man nachschauen kann. Das trägt sich bis heute noch durch. Meine zweite Erinnerung an die Badewanne ist tatsächlich ein Foto, das ich wahrscheinlich auch immer so als Erinnerung vor mir trage. Damals gab es ja schon so Westfernsehen, wir hatten ja auch eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben und damit natürlich auch Werbung. Und es gab irgendwie eine Werbung für CD. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Und ich glaube, der Werbespruch war, ich lasse nur CD und Wasser an meine Haut. Und ich habe dann immer irgendwie so das auch immer erzählt. Ich musste es dann leider jahrelang machen bei Geburtstagen und Feiertagen. Und es gibt eben ein Foto, wo ich dann auch im Prinzip also so die Hand über meine Haut streichle und sage, ich lasse nur CD und Wasser an meine Haut. Das kann man natürlich nicht hören. Also wenn es damals Videokameras gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich mich dann aufgenommen. So, und dann habe ich dann auch ganz typisch meine Haare so nach, also die nassen Haare so nach oben gezwiebelt, so dass es dann so wie so bei Max und Moritz diese Haare dann nach oben sind. Und vielleicht bringe ich irgendwann mal das Bild auch mal mit in unsere Bilderkategorie.
Das wäre eine große Freude von uns allen. Interessant, weil ich habe mich auch immer mit meinem Papa gebadet. Das habe ich jetzt erst dran gedacht, was du erzählt hast, habe ich ganz, ganz verdrängt. Also deswegen habe ich das noch nicht mehr gebracht. Aber ja, genau, wo man sich gegenüber sitzt, badet und genau, und dann erzählt. Stimmt. Ich habe tatsächlich jeden Tag gebadet, nicht nur am Wochenende. Also meine Mutter hat uns jeden Tag in die Wanne gesteckt morgens im Plattenbau. Da lief ja, war ja großer Wasserdruck, das war schnell voll, die Wanne,
glaube ich. Schneller Wasserdruck, das. Ich stelle mir nur so vor, bei Immobilien-Scout, dann steht dann irgendwie so ein schneller Wasserdruck.
Ja, stelle ich in Köln fest, es gibt Leute, also es gibt ja Wohnungen, wo ewig dauert, die Wanne voll zu lassen. Im Gegensatz zum Beispiel meinen Eltern, die haben auch eine Badewanne. Und da ist die Wanne, glaube ich, von 1,5 Minuten voll, weil die einen unfassbaren Wasserdruck haben. Wie so ein Feuerwehrschlauch kommt da das Wasser aus der Leitung. Ja, und bei mir ist so ein Mittelfeld. Ich habe eine Gasetagenheizung. Also, nee, Quatsch, stimmt gar nicht mehr. Ich habe jetzt Elektro-Durchlauferhitzer. Und da dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich bade heute noch total gern. Hast du eine Badewanne?
Ich habe eine Badewanne und ironischerweise war, als ich eine neue Wohnung dann gesucht hatte, ich hatte vorher nämlich nur eine Dusche und ich wollte unbedingt dann in einer neuen Wohnung eine Badewanne. Das war ein entscheidendes Kriterium und mittlerweile würde ich gar nicht mehr diese Badewanne haben wollen. Die stört mich eigentlich nur noch. Also ich bade so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube, ich finde das gar nicht mehr so entspannend und finde es auch total aufwendig. Wahrscheinlich, weil ich nicht genügend Wasserdruck habe, ich weiß nicht. Aber so dieses, man muss sich da vorbereiten, gießt dann erstmal ein und dann muss man noch irgendwie so Badezusatz auch noch haben. Das heißt, also nochmal irgendwo einkaufen. Also ich glaube, für viele ist das ja so ein Ritual, ne? Also dann irgendwie kommt dann die Entspannung quasi mit dem Badewasser einlassen. Hab das ja auch immer geliebt, wenn man dann so diese Kappe hatte, um also für so Schaum reinzumachen. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich meistens immer ein bisschen mehr gemacht, damit noch viel mehr Schaum kommt. Also ich habe das immer geliebt, wenn so richtige Schaumberge.
Ich glaube, alle Kinder lieben Schaumberge.
Ja.
Meine These.
Von daher, also jetzt bräuchte es nicht mehr. Jetzt genieße ich eher, sagen wir so, vor allen Dingen in Hotels, wenn das irgendwie so eine richtig geile Dusche ist, so wo man einfach fast wie im Regen steht und sich dann so voll prasseln lässt.
Das ist sowieso meine Frage, die ich bis heute nicht ergründet habe, vielleicht kann es da jemand helfen. Weil Wasser war ja in der DDR nicht teuer, soweit ich das weiß.
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert. Genau.
Ich weiß ja nur, dass wir zum Beispiel, mein Vater erzählt die Geschichte, dass wir im Plattenbau, jetzt sage ich auch schon Plattenbau, in der Neubauwohnung, keine Thermostate an den Heizungen hatten. Also wenn die an waren, waren die an. Weil offensichtlich das subventioniert war und irgendwie hat man da die Energie durchgepulvert und keinen hat es interessiert. Und ich denke mal, war das jetzt eine, also ich muss, weil ich kenne auch Leute, die baden einmal die Woche gebadet, bei uns halt jeden Tag, so. Und mir ist nicht ganz klar, warum. Also ist das, scheint ja keine finanzielle Entscheidung gewesen zu sein, sondern eine andere, ob das eine moralische, eine Spar, es ist mir nicht ganz klar bis heute, wo das herkommt. Dass manche, wie ich, jeden Tag gebadet und geduscht haben, manche nur einmal die Woche.
Gute Frage. Bei uns war es wirklich einfach fast ein Sonntagsritual. So, also.
An welcher Stelle durftest du denn die Wanne? Erste, zweite, dritte?
Also meistens war ich Nummer zwei. Mhm. So, also meine Mutter war Nummer drei meistens, weil sie mochte das dann, dass sie dann keinen Zeitdruck mehr hat. Weil normalerweise heißt es ja natürlich, wenn du ein Erster bist, dann musst du natürlich dich beeilen, weil dann ja schon die Nummer zwei dann wartet und steht. Und natürlich das Wasser muss ja dann ja auch nochmal heißer gemacht werden. Das habe ich aber auch immer geliebt, also wenn das Wasser schon so ein bisschen, sag mal, so eine gute Temperatur hatte. Und da bin ich dann eingestiegen und dann habe ich erstmal so das heiße Wasser reinlaufen lassen, sodass dann immer dieser heiße Strahl praktisch sich so im Wasser verteilt hat. Das mochte ich immer sehr.
Das mag ich heute noch gerne. Ich mag es heute noch gerne, die Wassertemperatur etwas zu kalt zu haben und dann heißes Wasser nachzulassen. Dass man wie so ein Frosch in diesen Experimenten so langsam erhitzt wird. Das mag ich heute noch.
Ja, wobei ich es aber auch geliebt habe, als Erster einzusteigen und dann war es meistens viel zu heiß. Und das war da wirklich so, eigentlich hat es dann 5 Minuten gedauert, bis ich überhaupt jemals im Wasser war, weil ich dann immer mit dem Fuß so ganz langsam, so wie eigentlich in der Ostsee, als es dann zu kalt war, dort war es einfach zu heiß. Ich habe aber kein kaltes Wasser reingemacht, sondern ich habe versucht, mit diesem heißen Wasser zu kämpfen, bis ich dann da irgendwie drinne war und dann fast wahrscheinlich mein Bewusstsein verloren
habe. Deshalb hast du auch bis heute diesen angenehmen Rotton.
Ja, aber ich bin zum Beispiel, was trotzdem also dieses so Ritualisierte angeht, ich liebe aber weiterhin eben Sauna, da hatten wir ja schon manchmal auch drüber gesprochen. Also ich mag schon so dieses Warme und das Entspannende, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der nicht entspannen kann. Für mich ist es nur eben, ja, eine Badewanne jetzt voll zu machen, das hat jetzt irgendwie, das macht mit mir nicht mehr das Gleiche wie früher.
Ich habe das Wort eigentlich aus zwei Sachen mitgebracht. Erstens, weil ich mich erinnere, vielleicht ist das dann wirklich ritualisiert, dass meine Großeltern bis zum Ende in ihrer Wohnung, wo sie waren, noch einen Badeofen hatten. Dieses Ding, wo man unten Holz reintut oder Kohle oder sowas und dann heizt es das Wasser in diesem großen Boiler und dann kommt da Wasser raus. Was natürlich bedeutet, damals gab es, glaube ich, keine Duschen, sondern nur Badewannen, weil das ja drucklos war und man musste das ja anfeuern, heiß Wasser machen und dann die Wanne volllaufen lassen und gucken, dass kalt und heiß zusammenpasst. Und ich nehme an, dass sich das Ritual deshalb dann bei vielen Leuten auch gehalten hat, wo es eigentlich nicht mehr nötig war, aber es ritualisiert wurde, halt Wanne voll, alle rein, heißes Wasser, weg damit. These, Arbeitsthese.
Arbeitsthese.
Und jetzt durch den Umbau meines Bungalows von meinem Papa ist das Thema Badeofen nochmal bei mir auf den Schirm gekommen, weil, richtiger Luxusgegenstand heutzutage, mein Papa hatte in der DDR hat man das genommen, was es gab, und hatte als Badezimmerarmatur in diesem Bungalow eine Badeofenarmatur eingebaut. Also die eigentlich so einen Badeofen gehörte, die Armatur war übrig, und er hat sie als normale Waschbeckenarmatur eingebaut. Die war ganz kaputt, ich wollte also eine neue, meine schlaue Idee war ja, ich alle Wasserleitungen neu mache, kaufe ich lieber so eine neue Armatur. Die kosten mittlerweile 350 bis 400 Euro das Stück, weil diese alten Wissingtal-Badeöfen aus den DDR-Zeiten und so richtig heute gefragt und teuer sind. Das hat sie 700, 800, 900 Euro für auf eBay.
Oha.
Interessant, oder?
Ja, also im Prinzip müsstest du eigentlich deinen Bungalow irgendwann zum Museum
umholen. Ich habe das ja dann wegreißen müssen, weil es dann billiger war, da habe ich neue Wasserleitung verlegen lassen und habe jetzt einen ganz normalen Wasserhahn wie alle Menschen auch. Aber so kam das Thema Badeofen und Badewanne nochmal ganz neu auf mein Tableau, wie man sagt. Mhm. Weil das auch wieder so ein Thema Resteverwertung in der DDR irgendwie, ne? Damals war das da, dann hat man das da, mein Vater ist so ganz schlimm einzementiert, es war auch schwer rauszukriegen, weil es war gar nicht dafür geeignet eigentlich.
Das sollte für immer halten.
Und für mich war es dann, ich habe es auch mitgebracht, weil, und jetzt schließt sich der Kreis zu heute, zu deinem Leben und deiner Badewanne, als wir dann 1996 aus dem Plattenbau rausgezogen sind, habe ich total gern geduscht, weil wir vorher keine Dusche hatten, sondern diese Badewanne. Für mich war so modernes Leben, Jugendlichkeit, Erwachsenwerden, war dann das morgens vor der Schule zu duschen. Das hatte dann für mich eine ganz neue Bedeutung.
Das ist ganz interessant, weil du sagst, morgens duschen. Ich war lange Zeit eigentlich jemand, der immer abends duschen war. So, damit ich dann morgens also mehr Zeit habe. Und irgendwann hat sich das einfach umgekehrt. Ich glaube, also spätestens als Teenager, keine Ahnung warum. Und mittlerweile ist es so, ich könnte jetzt auch gar nicht, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn man irgendwie nicht geduscht hat und geschlafen hat, dann fühlt man sich irgendwie nicht sauber. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen für diejenigen, die es nicht sehen können. Weil natürlich ist man ja nicht schmutzig, auch wenn man jetzt geschwitzt hat oder so. Aber es ist bei mir so ein ganz komisches Gefühl. Ich könnte das jetzt nicht mehr machen. Also abends duschen und dann morgens einfach so rausgehen. Also außer wenn man jetzt alleine ist und vielleicht Brötchen holt.
Aber bei mir ist das zyklisch. Brötchen hole. Ich liebe es im Sommer morgens zu duschen und im Winter dusche ich lieber abends. Mhm. Dass man so warm ins Bett geht. Während im Sommer ich das
Oder vielleicht, ich überlege gerade, wir müssten es vielleicht auch nochmal so zurückerinnern. Ich glaube, ich war einfach zu faul, abends noch unter die Dusche zu gehen und habe dann, glaube ich, meine Mutter erstmal total irritiert, dass ich abends nicht mehr duschen gehen möchte. Und im Grunde genommen war das, glaube ich, einfach nur pure Faulheit, was eigentlich morgens es ja nur noch schlimmer macht. Aber mittlerweile ist das einfach, ich habe das perfektioniert. Ich kann innerhalb von 15 Minuten aus dem Bett springen und dann durch die Haustür.
Oh Gott, inklusive, die absolute Horror.
Inklusive Dusche und getrockneten Haaren und gestylt.
Ich würde das, wenn ich das machen würde, würde ich beim jedem dritten Mal vergessen, eine Hose anzuziehen oder sowas. Ich brauche mindestens, wenn ich morgens meine anderthalb Stunden nicht habe, bin ich zu nichts zu gebrauchen.
Naja, das ist bei mir einfach so ritualisiert. Ich würde auch gar nichts vergessen. Aber das ist auch, wenn man alleine lebt, dann muss man auch solche Sachen haben. Weil zum Beispiel kann ich auch meine Tür nicht schließen, ohne dass ich den Schlüssel vorher reingemacht habe. Weil ich so eine Angst habe, dass ich dann, dass die Tür dann auf einmal zu ist und ich vergesse meinen Schlüssel dann drin. Das ist so meine Horrorvorstellung 100.
Du musst einfach außerhalb deiner Wohnung einen Schlüssel verstecken, so habe ich das gemacht.
Nee, ich habe ja
es
noch
gibt eine Stelle im Großraum Köln, wo ein Schlüssel sich vermehrt.
Nee, ich habe ja noch einen Nachbar, der also einen Ersatzschlüssel hat. Aber wenn der dann auch gerade nicht da
eben,
ist.
Eben, du bist angewiesen auf Dritte, das musst du vermeiden. Du musst einen Schlüssel haben, zu dem du immer
zugehörst. Motto dieses Podcasts: Nicht angewiesen sein auf Dritte. Scheiß auf Solidarität.
Der Do-It-Yourself-Podcast. Ja, aber ich fand das Thema Badewanne eben ganz schön, weil ich glaube, ne, wir haben ja direkte Erinnerungen jetzt gehabt, wie wir das wahrgenommen haben, Kindheitserinnerungen. Und wie sich das eben auch ändert in den Zeiten. Von dem Badeofen meiner Großeltern. Da weiß ich nämlich auch, dass wir immer damals, fällt mir jetzt auch gerade ein, glaube ich, immer heim mussten, wenn wir die besucht haben oder kamen wir danach. Jedenfalls irgendwie wurde da immer auch ritualisiert gebadet.
Ja, und dann hast du aber noch was angesprochen, was natürlich heute an größere Relevanz wieder bekommt. Oder was heißt wieder? Ne? Also der Preis kostet halt Geld. Wenn du nicht so viel Geld hast, dann überlegst du schon, da zu sparen. Und natürlich auch einfach dieser Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt, dass es, glaube ich, schon Leute gibt, die sagen, nee, ich will nicht baden, weil es zu viel Wasser verbraucht. Wobei ich mich frage, ob das wirklich so ist. Ne? Wenn drei Leute duschen oder drei Leute das gleiche Badewasser benutzen.
Ja, es spart enorm. Ich habe das festgestellt, wegen der Gaskrise habe ich ja aufgehört zu baden und habe es bis heute fast immer bleiben lassen. Also auch meistens hat es bei mir jetzt auch ritualisiert einmal die Woche noch, wenn überhaupt. Aber meistens aus Faulheit. Aber da habe ich 350 Euro zurückgekriegt, weil ich aufgehört habe zu baden. Ja. Und Wasser, ich habe dann geguckt, man kann locker, und ich kenne das jetzt, da schließt sich auch der Kreis zu meinem Häuschen dann Thüringen, weil da habe ich auch einen Boiler eingebaut mit 15 Liter Heißwasser. Das heißt, das 27 Liter Duschtemperaturwasser etwa. Und das reicht für zwei Personen duschen, wenn du dich beeilst. Während 150 Liter einer Badewanne, also ich glaube, eine Badewanne ist mindestens 5 bis 10 Mal Dusch.
Ja.
Herzlich willkommen beim Heimwerker-Podcast. Also durch eine finanzielle Sache, ne? Weil ich glaube, die Badewanne kostet mittlerweile heiß Wasser schon 3-4 Euro wahrscheinlich.
Und manche haben ja noch so, ich weiß noch, als in den 90ern die ersten begannen, so auch Häuser zu bauen, da haben ja dann einige sich dann auch wirklich so diese Riesenbadewanne geleistet, weißt du, so die fast wie so ein Whirlpool aussieht, also ums Eck. Und das ist ja dann noch krasser, da hast ja noch mehr Wasser und ja gut. Wobei, ich glaube, als Hausbesitzer kannst du natürlich noch irgendwie anders mit so Solaranlagen oder was auch immer sich da irgendwelche Sachen erwärmen. Ich glaube, da gibt es nochmal andere Möglichkeiten.
Ich finde, ein Faktor, den es ja auch nur in der Badewanne eigentlich so richtig gibt, ist ja runzelig werden. Da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Oh ja.
Ich fand das als Kind schon unangenehm.
Bist du eingecremt worden nach dem Baden?
Das weiß ich nicht mehr. Als Kind auf jeden Fall. Es gibt super 8 Filme von mir, wo ich als Baby in so einer Kinder-Baby-Badewanne, die übrigens noch lange in unserem Familienbesitz war, diese Baby-Badewanne in Gelb. Ich glaube, die hatte DDR auch jeder wahrscheinlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte sofort vor Augen, wie sie aussieht.
Ich glaube, nachdem die Babys größer wurden, wurde die ja für alles benutzt einfach, ne? Zum Abwaschen, beim Camping, zum Wäsche transportieren.
Selbst für Nudelsalat.
So, und da wurde ich auf jeden Fall eingecremt in diesen Videos, aber später, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich hat meine Mutter so unmittelbar nach der Wende sowieso das teuerste gekauft, was es gab, mit 50% Feuchtigkeitslotion drin, dass ich wahrscheinlich sowieso wie so ein Aal aus dieser Wanne gekommen bin und halb aus Fettbestandteilen bestand.
Ja, weil ich wurde zum Beispiel, also als Kind vielleicht schon noch, also als sehr, sehr kleines, ne, also eher so babymäßig, aber danach gab es für mich gar nicht so dieses Ritual, ne, also so Bodylotion und so weiter. Das war dann. Da war egal, ob ich vertrockne oder nicht, keine Ahnung.
Ich fand aber das Gefühl der runzligen Haut, finde ich bis heute unangenehm. Fand ich als Kind auch schon blöd irgendwie.
Ich fand das manchmal mal ganz faszinierend, aber tatsächlich finde ich es auch nicht sehr angenehm. Aber finde es jetzt auch nicht schrecklich. Also als Kind habe ich das so eh gemocht, weil alles, was sozusagen mit dem Körper passiert ist, war irgendwie lange Zeit war super spannend. Und schon müssen wir bei Spotify gleich markieren, ab 18. Nein.
Ich finde, runzelig werden jedenfalls unangenehm. Gerade jetzt, wo man sowieso runzelig wird und langsam ins Alter kommt, finde ich
es. Aber jetzt ja ein anderes runzelig. Jetzt ist ja das eher so elastische Haut, die man dann so hochzieht und dann geht die nicht zurück. Also sie geht schon irgendwann zurück, aber es dauert ein bisschen.
Hattest du so, was hast du gespielt in der Badewanne? Wichtige Frage zum Schluss, bei Kindheitserinnerungen.
Oh, das ist ja gut. Ja, bis zu einem bestimmten Alter gab es immer ganz viel Spielzeug. Also von tatsächlich so Quietscheentchen, Schiffe natürlich ganz beliebt.
Ich hatte ein Lego-Schiff nach der Wende.
Ein Lego-Schiff? Wow, wie edel ist das dann? Nee, ich hatte einfach nur so ein Plastikding.
Hatte ich auch so ein komisches Badefisch mit so einem Thermometer drin?
Ja. Mein Gott, jetzt rufst du aber bei mir noch Sachen auf. Der Badefisch, genau. Oh, den fand ich immer faszinierend. Ich glaube gar nicht, dass der so sicher ist. Ne? Da gab es welche noch mit Quecksilber. Da musste man, glaube ich, eher aufpassen. Der Badefisch, ja. Mann, oh Mann, jetzt rufst du ja Sachen auf. Ja, aber wir sind ja kein Nostalgie-Podcast.
Nee, ich habe aber jetzt noch Badespielzeug. Weil man kriegt eine Zeit lang, mein Freund ist ja Koch, und kriegt dann immer von irgendwelchen Leuten diese komischen, inflationär existierenden gelben Quietschenten. Kennst du die?
Ja.
Die es jetzt überall zu kaufen gibt. Als Kochgeschenk.
Die gab es ja lange Zeit auch einfach kostenlos zu Sachen dazu.
Echt?
Also wenn du irgendwie Rasierschaum gekauft hast oder Bodylotion oder Duschbad oder so, dann gab es häufig auch mal irgendwie so Quietscheentchen dazu.
Also es ist die Pest. Ich möchte hier einen Appell machen. Wir sollten alle Quietscheentchen in Deutschland sammeln. Und ich glaube, wenn wir die wieder einschmelzen, haben wir keine Erdölprobleme mehr die nächsten 500 Jahre.
Es gibt doch hier diesen einen Container mit diesen Quietscheentchen vom Schiff irgendwie, oder ich weiß nicht, ob das Schiff untergegangen ist oder der Container irgendwie vom Schiff gefallen ist. Auf jeden Fall gibt es also so hunderte von diesen Quietscheentchen, die über den Ozean gerade schippern. Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Und anhand dessen kann man mittlerweile so die Wasserströmung auch relativ gut nachvollziehen.
Die Hälfte des Containers ist bei mir im Badezimmer gelandet. Ich glaube, wir haben noch 6 von diesen Enden. Die schmeißt man auch nicht weg, weil es Geschenke sind irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die werden uns verfolgen. Die werden länger leben als wir.
Man muss irgendwann gnadenlos einfach die Dinger in eine Tüte packen und wegschmeißen. Das geht nicht anders. Weil sonst endet es einfach in einem Schwarm. Ich glaube, wir haben aus diesem Wort echt viel heute rausgeholt.
Ja, mein Hobby kann ich auch nur jedem empfehlen, seit Kindesbein, ist auch eine frühe Kinderzimmer von mir, so still in der Wanne liegen zu bleiben, dass die Wasseroberfläche sich möglichst nicht bewegt. Entspannt sehr. Auch im Erwachsenenalter.
Nee, ich hab das natürlich auch gemacht. Oder was ich gemacht habe, wenn so der Badeschaum irgendwie schon fast weg war, dann ihn glatt streichen. Das ist wahrscheinlich, ich hätte eigentlich Konditor werden müssen. Weil das ist ja auch so eine Form von. Ja,
nee, ich habe eher so dann immer als Jugendlicher und Kind, weiß ich noch, eher so, ich hatte so Kontinentaldrift eher im Kopf. So, wenn diese Schauminseln sich hier so langsam wieder verbanden, auseinanderdrifteten. So.
Das
wie so Gott am 6. Tage. Habe ich da versucht, die Welt
zu. Das Wort hätte Badeschaum lauten müssen.
Stimmt.
Man kann mit Badeschaum so einiges machen.
Ich freue mich, wenn wir das Foto irgendwann sehen mit deinem Turban aus Schaum auf dem Kopf.
Ja, also auf jeden Fall weiß ich, dass ich das Foto schon bei mir quasi in eine Liste habe, dass ich irgendwann mal hochziehen wollte. Von daher wird es irgendwann auftauchen.
Es gibt ja das alte Wort, Sprichwort, du wurdest als Kind wohl zu heiß gebadet. Und damit gebe ich das Wort an Alex für sein Thema.
Das Thema. Möchtest du denn noch mal kurz erwähnen für unsere neueren Hörerinnen und Hörer, die zufällig in Folge 49 einsteigen, anstatt in Folge 1? Was ist denn das Thema?
Selbstverständlich. Genauso wie beim Wort bringt der Alex jetzt etwas mit dem er mich überrascht. Ich weiß nicht, worum es geht, darf aber jederzeit meinen Senf dazugeben, wenn mir danach ist. Oder mach's wie ihr und hör einfach zu. Aber er bringt nicht nur ein Wort, sondern ein ganzes Thema mit, was irgendwas mit uns zu tun hat. Und hat das ein bisschen ausrecherchiert und erzählt uns jetzt was, bei dem wir alle etwas lernen können.
Ja, bevor ich anfange, Du hattest ja schon letztes Mal gesagt, du wolltest was Eskapistisches mitbringen oder hast ja auch was mitgebracht, weil wir ja schon so viele Probleme und Krisen haben, dass es vielleicht auch manchmal ganz schön ist, mal was Lockeres zu haben. Ich finde, mit der Badewanne haben wir schon mal einen guten Einstieg gemacht. Ich habe diesmal auch einfach ein kleines, kurzes Thema mitgebracht, das, glaube ich, erstmal nicht an Sorgen unbedingt erinnern muss.
Und ich bin so gespannt, was es mit 49, in der 49. Folge zu tun hat.
Ja, was, vielleicht kannst du ja noch mal raten. Du liebst es ja zu raten.
Ich liebe raten. Also, meine erste Assoziation ad hoc war 49 Jahre. Irgendwas existierte entweder 49 Jahre, war 49 Zentimeter lang, besteht aus 49 Leuten oder hat Jubiläum. Irgendwie so.
Nein.
Auf einer heißen Spur?
Nee.
Okay. Dann 49. Ist eine Rückenzahl eines Fußballspielers und du erzählst was über DDR-Fußball. Weil du großer Fan warst, als du 7 warst von Hansa Rostock.
Das wäre jetzt sehr überraschend, dass ich über Fußball was erzählen würde.
Vielleicht hast du ja auch gebrochen mit Hansa Rostock 1989.
Nee, ich bin natürlich als Lokalpatriot bin ich immer noch Hansa-Fan, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist. Aber nein.
49. Du überlegst, wann du 49 wirst. Das ist 2027 und das ist die Quersumme ist 3 plus 4. Ich weiß es nicht.
Okay. Hilf mir. Also, wenn du hörst 6 aus 49.
Ah, Lotto.
Ja, genau. Ich habe als Thema tatsächlich Lotto mitgebracht. Ach,
toll, da habe ich ganz viel zu erzählen.
Sehr gut. Ja, weil ich habe nämlich auch, also ich bin sehr schlecht in Lotto, muss ich erstmal kurz dazu sagen.
Was denn schlecht in Lotto?
Es war jetzt wieder Euro-Jackpot und ich spiele eigentlich so gut wie gar kein Lotto. Aber ich habe die komische Herangehensweise, ich glaube, dass viele sie genauso teilen. Wenn im Jackpot richtig viel Geld ist, dann mache ich mit, weil da auf einmal möglicherweise ja die Chance für mich groß ist, was natürlich total Schwachsinn ist. Ich habe jetzt einfach mal 10 Tipps abgegeben und ich habe es nicht mal geschafft, 2 richtige in einer Reihe. Ich habe es, also wenn ich Geld dafür kriegen würde, so viele Zahlen wie möglich zu tippen, die nicht vorkommen, dann würde ich mehr Geld verdienen. Ich bin wirklich in Lotto echt schlecht und versuche es trotzdem. Und, die 2 kleinen Geschichten noch dazu, die bei Lotto auch immer sind. Mein Vater hat immer Lotto gespielt. Das war ganz wichtig. Das war also so wie das Badewannenritual am Sonntag, gehört es immer dazu, Lotto zu spielen. Und es gab natürlich auch mal feste Zahlen. Und mir ist dann irgendwie bei der Recherche wieder eingefallen, dass meine Oma mütterlicherseits, also die in der Ukraine gelebt hat, die hat dann an den 90ern, wo man eben noch, wo die Rente nicht ausreichte und man nebenbei noch irgendwie Geld verdienen musste, hat sie jahrelang in so einer Lottobox gearbeitet, also wo man praktisch so Lottoscheine und so weiter irgendwie verkauft hat. Und manchmal habe ich sie dort auch begleitet und habe dann mit ihr so 2-3 Stunden gesessen. Und dann haben Leute dann immer irgendwie was gekauft. Also das ist eben auch, wenn Leute selbst kein Geld haben, für Lotto gibt's immer Geld. Also irgendwie diese Hoffnung, Mensch, vielleicht schaffe ich's ja und dann muss ich nie wieder arbeiten oder so. Und selbst da hat meine Oma damals schon gesagt, sie hat manchmal so Lose auch mitgebracht. Lotto haben wir dann irgendwann aufgegeben. Und dann meinte sie so, Alex, du hast einfach kein Glück im Spiel. Und das ist, glaube ich, das beste Fazit, was man so ziehen kann.
Ohne die Ergänzung mit dafür Glück in der Liebe. Das kommt doch eigentlich immer parallel.
Ja, aber da ich dort noch ein Kind war, hoffte man, glaube ich, dass ich irgendwann Glück in der Liebe haben werde. Ich lasse das mal so stehen. Aber erzähl mal, was fällt dir denn zuerst zu Lotto ein, bevor ich jetzt sozusagen mit der kleinen Recherche zu Lotto im Osten beziehungsweise in der DDR was mitgebracht habe?
Also, erstmal habe ich direkt recherchiert, ob du wirklich Pech in der Liebe, Pech im Spiel hast. Denn es stimmt, ChatGPT sagt, man hat mir eine ganz riesenlange Formel gemacht mit P mal 0 durch 6 mal 0 durch 43, 49 und hat dich gefragt, brich's bitte runter auf was Einfaches. Hat es das Fazit gezogen. Es ist wahrscheinlicher, dass du 2 richtige hast, als gar keinen Treffer zu landen. Bei 6 aus 49 ist das Verhältnis etwa 3-mal so viel. Also hast, wenn du 10-mal spielst, hast du eher 3-mal 2 richtige, als gar keine richtigen. Das heißt, du hast wirklich Pech im Spiel. Das wäre jetzt amtlich bestätigt.
Danke für diese Zwischenrecherche.
Also wenn du 100-mal spielst, ist die Wahrscheinlichkeit 4,4%, dass du gar keine richtig hast. Und wenn du 100-mal spielst, zumindest einmal 2 richtige haben, ist 13,2%.
Na, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt gut oder schlecht fühlen soll.
Ansonsten, für mich ist Lotto und Glücksspiel eine totale Nachwendeerfahrung. Ich bin ja totales Opfer, ähnlich wie du, der Nachwendezeit mit Gewinne, 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 Wachmast, du wirst reich, alles ganz toll. Es fängt damit an, dass mein Bruder, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, wahrscheinlich schon, ist verjährt, ja mal ganz viel Geld bei so einem Pyramidenspiel verloren hat. Weiß auch, ne, der war damals 18 oder so und ist auch in sowas reingefallen. Und dann musste mit mehreren tausend Mark von meinen Eltern ausgelöst werden, weiß ich noch wie heute. Da gab es großen Familienzoff, aber auch nicht so richtig. Es war eher so mit, ach ja, es passiert einem ja, so ist das in den heutigen Zeiten. Aber für mich hat Lotto bedeutet, dass ich mir, als ich 12, 13 war, ganz viel von meinem Essensgeld in Rubbellose ausgegeben habe. Habe ich, glaube ich, schon mal in diesem Podcast erzählt, meine ich. Ich habe Rubbellose gekauft und gehofft, dass ich mal, manchmal habe ich 2 Mark, manchmal 5 Mark. Und ich hatte Glück im Spiel immer. Und das wurde irgendwann verboten. Es gab immer das Gesetz, weiß ich noch, dass diese Frau, die mir immer die Rubbellose verkauft hat, am Kiosk gesagt hat, ich darf dir keine Rubbellose mehr verkaufen, das ist jetzt ab 18 oder wird jetzt kontrolliert. Und von dem Tag an war das Hobby Rubbellose und die Spielroutine für mich vorbei. Aber ich habe auch ganz viel für meine Verhältnisse, mein Taschengeld reingesteckt in diese Glücksspielautomaten, wo ich auch Glück hatte. Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, die 3 oder 4 Mal vorgekommen ist. Ich hatte eine Pizzeria, da habe ich total gern Spaghetti Bolognese gegessen. Heute wären die Spaghetti Bolognese, glaube ich, total schlimm. Ne? Also ich erinnere mich an den Geschmack und heute habe ich, wenn ich so ganz viele Convenience-Produkte esse, habe ich das Gefühl mit, ach, das schmeckt wie früher, als ich 12 war, diese Spaghetti Bolognese. Aber es hat manchmal das Gefühl, dass ich noch 3 Mark Taschengeld hatte, die haben mal 4 Mark gekostet und da habe ich in so einen Glücksspielautomaten 2 Mark reingesteckt und dann kam 5 Mark wieder raus und die habe ich sofort aufgehört zu spielen und habe dafür mal Spaghetti Bolognese gekauft. Und das hat ein paar Mal ganz gut funktioniert. Aber der Vorteil war, ich hatte nicht viel Geld, also ich hatte eben nur eine Mark reinstecken, da war sowieso mein Geld alle. Das heißt, ich hatte nie die Tendenz, das zu überstrapazieren. Aber das ist meine Erfahrung mit Lotto und Glücksspiel, meine Kindheit und Jugend. Und ich weiß auch, dass ich auch so im Alter, muss ich auch 12, vielleicht bis 14 gewesen sein, auch wie du heute noch, dieses, wenn irgendwo ein Jackpot war, habe ich auch so Lotto am Samstag. Und weil ich so wenig Geld habe, habe ich immer Spiel 77 und Super 6 weggekreuzt, weil das kostet immer das meiste damals und habe nur diese reinen Felder gespielt von meinem Taschengeld. Und dann war es für mich, dass ja heute nicht mehr passiert, aber eigentlich sollte eine Lehre für unsere Gesellschaft sein. Wir sollten wieder back to the roots, weil diese Angst, diesen Schein zu verlieren, ja, oder live am Fernseher zu gucken, könnte ich gewinnen, der fehlt ja heute total. Der Kick ist eigentlich damit weg. Die Angst, etwas zu gewinnen, den Schein nicht wiederzufinden, war ein wesentlicher Bestandteil, finde ich, des Thrills und des Adrenalins beim Lotto.
Es gibt, finde ich, noch eine zweite Angst bei Lotto, dass man vergisst zu spielen und dann kommen die Zahlen, die man immer nimmt.
Ja, und das ist auch das Schlimmste, deshalb alle, die noch nie Lotto gespielt haben und jetzt, wie ich 12 sind und es zuhören, spielt niemals euer Geburtsdatum. Das habe ich nämlich gemacht. Was für den Rest deines Lebens, wie bei mir jetzt, dazu führt, dass du irgendwann Angst hast, dein Geburtsdatum gezogen wirst, aber du seit 20 Jahren nicht mehr spielst. Das wäre der absolute Horror. So, also genau. Niemals in die Fänge von Glücksspiel geraten. Wäre den Anfängen. Das meine ich ernst.
Das ist übrigens der Grund, warum ich wegen dieser Angst habe ich nie Zahlen gespielt, also die gleichen. Ich versuche mir also gar nicht erst irgendwelche Zahlen zu merken, sondern ich spiele immer irgendwas. So, weil ich dann denke, hey, ist es sowieso ein Zufallsding? Also spiele ich auch zufällig. Offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich müsste jetzt nächste Woche dann nochmal die Zahlen spielen. Mhm. So. Und ironischerweise habe ich mit Lotto erst das erste Mal angefangen, als ich nach Köln kam. Und da weiß ich noch, bin ich dann, das ist noch gar nicht so lange her, bin ich dann in so einen Kiosk rein und habe dann wirklich noch so richtig Lotto mit so zum Spielschein gespielt. Jetzt ist das ja alles, ne, online total easy peasy.
Was mich immer fasziniert hat am Lotto-Spielen ist Stochastik. Das war das Einzige, was mich bei Mathematikdurchschnitt im Abitur auf einen versetzungsrelevanten Posten gehoben hat, weil das habe ich mir auch, ich konnte ja nie gut mit Zahlen in Mathematik rechnen, aber so Vorstellungskraft, das ist mir irgendwie inne und deshalb war ich da ganz gut drin. Und diese Lotto-Geschichte, dass einem, was ich, dass nächste Woche dieselben Zahlen gezogen werden, hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, wie dass andere Zahlen gezogen werden als diese Woche, so, das fand ich mal ganz faszinierend, weil ich finde Stochastik und Zufallswerte einem so schlecht ins Gehirn gehen, aber dennoch Spaß macht, sich darauf einzulassen und denken, ist ja verrückt.
Ja, ich habe
Und ich weiß, das Einzige, was mir einfällt, dass früher zu DDR-Zeiten die Lottoscheine sehr hässlich waren, auf so Klopapier gedruckt, habe ich in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das so war, vielleicht wirst du uns was drüber erzählen.
Ich habe zu Spielscheinen habe ich tatsächlich nichts mitgebracht.
Die waren auch so klein, noch so klein und das war auch nicht 49 oder so, sondern anders. Das weiß ich noch.
Ja, genau, da komme ich dann tatsächlich drauf. Ich habe mich
und Inflation der Lotto, eine Sache muss ich noch erzählen, weil wir sind irgendwie beim Wort hängen geblieben, statt wieder beim Thema. Meine Mutter war ja total jeck und die ist ja fast verrückt geworden darüber. Also nicht verrückt, aber die haben damals so Bild-Zeitung und sowas gelesen. Da gab es ja immer diese super Jackpots, auch in den 90ern. Das war so typisch. Dieses, dass du deine Glückszahl musst irgendwas freirubbeln oder so und konntest da anrufen und dann konntest du 10 Mark am Tag für 100 Anrufe bezahlen. Und dann hast du einmal, hat meine Mutter einmal 200 Mark gewonnen und da stand dann da, Renate hat 200 Mark gewonnen und dann, ja, das war auch, finde ich, eine richtige Seuche der 90er, diese komischen Glückslotterien. In meiner Erinnerung.
Ja, ich habe nur zu Lotto recherchiert, nicht zu Glücksspiel, weil ich gemerkt habe, dass Glücksspiel nochmal ein echt großes anderes Thema ist. Deswegen habe ich mich nur auf Lotto konzentriert, weil ich wollte ja auch was, was ja Einfaches und Unterhaltsameres haben, was bei Glücksspiel dann nämlich nicht der Fall ist, weil dort wird es dann wieder, da hängen auch Schicksale dran. Das hat auch natürlich was mit Kriminalität zu tun und was in den 80ern dort auch noch so an interessanten Geschichten mitbringen. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal einzeln behandeln. Spannend genug auf jeden Fall für eine Podcast-Folge, kann ich schon mal sagen. Ja, ich gehe mal so ein bisschen rein, weil du hattest ja schon so erwähnt, es gab ja so kleine Unterschiede auch zum westlichen Lotto. Also, was ich schon mal interessant fand, war, dass 1945 es schon wieder mit Lotto in der sowjetischen Besatzungszone losging. Das heißt also, der Zweite Weltkrieg war noch gar nicht richtig zu Ende und dann ging es schon wieder los mit Lotto. Und so richtig offiziell der Start des Lottos war dann am 14. März 1954. Was man so rauslesen kann, die SED war damals relativ skeptisch, was das anging, aber man hat sich dann schnell überreden lassen, in Anführungszeichen. Die SED hat ja alleine das Ganze regiert. Man konnte so eher westliche und auch illegale Lotterien damit leichter bekämpfen. Und ich glaube, das Argument war dann sowieso irgendwann egal, denn natürlich ist das auch eine wichtige Einnahmequelle dann für den Staat selber gewesen. Ansonsten, es hat 33 Wochen gedauert, bis das erste Mal Leute 5 Richtige hatten und gewonnen hatten. Das waren dann 3 Leute und die haben dann 94.000 Mark gewonnen. Und das Ganze damals war noch eine 5 aus 90.
Das heißt, 5 aus 90?
5 aus 90 und die ersten Zahlen, ich wollte dich erst raten lassen, aber bei 90 Zahlen wär's ein bisschen schwieriger. Aber die ersten Zahlen waren 17, 33, 61, 73 und 75. Und man hat dann, es kam natürlich dann später auch weitere Varianten dazu. Wir hatten einmal so 5 aus 45, gab es dann auch 6 aus 49. Man muss eigentlich sagen, schon vor 54 gab es eigentlich die erste richtige Lotterie. Das war nämlich die sogenannte Berliner Bärenlotterie. Also die ist so ein paar Monate vorher losgegangen. Und da war noch Friedrich Ebert, der Oberbürgermeister. Der war auch bei der ersten Ziehung noch dabei. Also war schon so irgendwie so ein großes Ding. Und Lotto ist sofort wieder erfolgreich gewesen. Ne? Also man muss sehen, die Leute hatten immer Geld dafür. Bereits im ersten Jahr sind 5 Millionen Tipps abgegeben worden. Das heißt, also in weniger als 10 Monaten sind halt 5 Millionen Tipps abgegeben worden. Wobei das natürlich nicht heißt 5 Millionen Menschen, weil Menschen tendenziell ja mehr Tipps abgeben. Aber das ging so richtig los. Und dann ist irgendwann die VEB Zahlenlotto gegründet worden in Leipzig, die dann also Stück für Stück einfach mehrere Systeme so hochgezogen hat. Also da gab es dann auch noch die erwähnten Sachen und noch ein paar andere, die, glaube ich, jetzt auch einfach gar nicht so unbedingt wichtig sind. Und 68 sind dann aber die unterschiedlichen Lotto-Vereine, nenne ich es jetzt mal so, oder Betriebe, zusammengelegt worden. Nämlich es gab noch eine VfB Sport Toto Berlin, dann die erwähnte Berliner Bärenlotterie und die Sächsische Landeslotterie, die übrigens ganz am Anfang war, nämlich was dann 45, was ich erwähnt hatte, in der sowjetischen Besatzungszone. Das war eigentlich die Sächsische Landeslotterie. Das war schon damals auch rein aus Regierungssicht, war das sehr willkommen, dass es so eine Lotterie gibt. Die sind dann, wie gesagt, zusammengelegt worden. Und daraus ist dann die VEB Vereinigte Wettspielbetriebe geworden. Und jetzt ist ja so, 6 aus 49 kennt man ja hier heute am meisten, aber das war nicht das bekannteste Spielsystem in der DDR und das hat einen wichtigen Grund, denn es gab nämlich eine Sendung. Bevor allerdings diese Sendung anfing, war die erste TV-Übertragung der Ziehung bereits schon 1957. Aber 1972 ist eine Unterhaltungssendung draus gemacht worden. Ich weiß nicht, ob du jemals, kennst du den Namen vielleicht? Hast du da schon mal was gehört? Erinnerst du dich vielleicht?
Nee, ich habe nie DDR, ich habe immer nur Westfernsehen geguckt.
Ja, die Sendung hieß Telelotto, 5 aus 35. Und die 5 aus 35 war Das also weitaus bekanntere System, nämlich genau deshalb. Und das kam immer sonntags um 19 Uhr, also quasi nach Sandmännchen vor der aktuellen Kamera. Das Besondere daran war, dass es eben nicht einfach nur eine Ziehung war, sondern es war eine richtige Unterhaltungssendung. Und zwar war es nicht nur eine Unterhaltungssendung, sondern es war tatsächlich eine der beliebtesten Sendungen der DDR. Bis zu 5 Millionen Zuschauerinnen waren dort. Und das lag einfach daran, dass jede Zahl stand für eine bestimmte Sache. Also zum Beispiel war die 1 stand für Anekdote, die 13 heitere Verse und die 30, also zum Beispiel mein Geburtsdatum, Tanz. Und jedes Mal, wenn eben eine Zahl gezogen worden ist, ist dann was eingespielt worden. Das heißt also, wenn die 30 gezogen wurde, dann kam ein kleines Stück irgendwas mit Tanz. Und niemand also wusste, was passiert. Also im Grunde genommen war das also nicht nur eine Lottoziehung, sondern es war eben auch eine Ziehung von Unterhaltung.
Das kenne ich heute noch von so Bingo. Wenn man so Bingo spielt irgendwo, das gibt es dann so Schnapszahlen und runde Zahlen, da muss man irgendwo was machen und was trinken oder was singen.
Ach ja, ist ungefähr so. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen uns jetzt mal so einen Scherz, weil ich wollte jetzt nicht alle 35 Sachen mal vorlesen. Und deswegen habe ich gedacht, dass du jetzt einfach mal kurz Lotto spielst und ich sag dir einfach, was in dieser Sendung dann passiert wäre. Also du musst 5 Zahlen zwischen 1 und 35 nennen.
Ich nehme natürlich die 3.
Die 3.
Ach, hinterher sagst du das?
Ja, ja.
Die 9.
Also, die 9.
Die 10.
Die 10.
15.
15. Und die letzte Zahl?
27.
27.
Ich habe sie direkt in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen
ist. Das ist mir aufgefallen und das hat mich total gestört. weil das irgendwie so gar nicht lottomäßig war. Gut, also, wenn jetzt die 3 gezogen wäre, dann wäre irgendwas mit Ballett gekommen.
Toll.
Dann.
Aber das waren, ganz kurz, das waren aber Einspielfilme, ja?
Das waren Einspielfilme und das ist übrigens auch, die Ziehung war nicht live, sondern die Sendung ist am Sonntagvormittag aufgezeichnet worden. Damit aber dort jetzt kein Betrug oder so passierte, das wurde schon also alles sicher gemacht. Und auch diese ganzen Lottoscheine, die abgegeben worden sind, die mussten dann in bestimmte Tresore, sodass da nicht mehr manipuliert werden konnte. Das ist also schon sichergestellt worden. Und
ich hatte halt gerade nur so, ich habe deshalb gefragt, weil ich dachte, stell mir vor, da wartet so ein riesengroßes Fernsehballett auf ihren Auftritt. Dann wird die 3 nicht gezogen. Dann müssen die alle wieder nach Hause fahren.
Nee, also es gab natürlich dann schon so Vorbereitungen dazu und dann praktisch nach jeder Zahl diese Einspieler. Und ansonsten Fernsehballett, das ist jetzt gar nicht so abwegig. Das hat es nämlich auch gegeben. Also es ist schon, also man hat sich da echt viel Mühe gegeben. Bei der 9 käme jetzt was mit Filmspaß. Mhm. Die Nummer 10 wäre ein frecher Zeichenstift. Die 15 wäre Jazz. Ich glaube, du bist überhaupt kein Fan von Jazz, ne?
Ich liebe Jazz.
Ah, du liebst Jazz.
Nein,
ja,
Köln ist ja Jazzhauptstadt gewesen lange. Und ich war mal in einem Kurzfilmwettbewerb, wo ich auch einen Kurzfilm eingereicht habe. Und da kam ein Film über Jazz. Und ich erinnere mich bis heute, wo es 20 Jahre her ist, an den allerersten Satz. Und er sagte, es gibt in Köln nur 100 Leute, die sich für Jazz interessieren. Und heute sind mittlerweile 50 davon tot.
Oha. Ne, ich bin ja ein großer Jazz-Fan. Von daher, ich hätte mich gefreut, wenn Jazz gekommen wäre.
Aber wir haben doch so tolle Lokale in Köln, wo Jazz und Bier ausgeschenkt wird. Da müssen wir uns zusammen hingehen.
So ist es, das Metronom zum Beispiel.
Ja. War ich noch nie, ich höre nur Gutes, persönlich noch nie da. Vielleicht wäre das unser, vielleicht sollten wir einmal im Leben zusammen ausgehen und dann dahin.
auf jeden Fall, also das Metronom ist, also es hat einfach einen richtig eigenen schönen Stil, also wie man sich das fast vorstellt. Die haben dort versucht, glaube ich, so gut wie nichts dran zu ändern. Ist auch voller Schallplatten. Aber was ich am meisten mag, ist, dass dort an der Wand eine praktisch eine riesig große Bank ist, so dass also die Leute fast quasi in einer Reihe an der Wand sitzen. Das finde ich total schön, weil es eigentlich relativ eng. So da ist sozusagen nur noch ein Durchgang zur Bar. Ja, ist natürlich alles laut und dann jazzy und fehlt eigentlich nur noch der Rauch, aber das muss jetzt dann nicht sein für mich. Und die 27, deine letzte Zahl, wäre ein Singeclub geworden.
Was auch immer das ist.
Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was das ist. Aber das ist deine Zahl, also leider habe ich nichts mehr gefunden, wo man hätte jetzt auch irgendwie was einspielen können. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und das Ganze, wie gesagt, ging insgesamt 20 Minuten und das ist 1351 Mal ausgestrahlt worden. Es hat nie einen Ausfall gegeben. Es hat immer stattgefunden. Es gab nie Probleme damit. Also das.
Es ist vor allem toll. Das Sendekonzept überlege ich gerade, weil einerseits kann nie in der Sendung was doppelt kommen, weil die Zahl nur einmal gezogen wird. Man vermeidet also Wiederholung. Und zweitens ist es ja die Auswahl, also jetzt wieder Stochastik, meine große Mathematikfreude, ja doch auch, also hast ja manchmal, dass die 13 zum Beispiel dann, ich glaube, der Rekord ja bei 15, ein ganzes Jahr wird die nicht gezogen. Das heißt, die Abwechslung ist größer, als man im ersten Moment denkt. Also wenn du 30 verschiedene Sachen hast, kann es dir durchaus passieren, dass du eine der Sachen nur einmal im Jahr siehst.
So ist es ja. Also ich glaube, das war ein ziemlich geschicktes Konzept, also die Ziehung irgendwie auch spannend insgesamt zu gestalten. Also selbst wenn du gar kein Lotto spielst, wäre irgendwie immer die Frage gekommen, Mensch, was wird heute passieren? Ne? Wird gesungen, wird gezeichnet, was auch immer.
Gibt es die Sendung im MDR noch? Die erinnert mich nämlich total, aber ich kenne sie nur durch Kalkofe damals. Dieses im MDR gab es doch das immer mit diesem Schweinchen, wo dieser Mann Bingo gespielt hat mit den Rentnerinnen.
Kennst du das? Bingo-Sendung kenne ich vom NDR tatsächlich.
Oder war das NDR? Da war auch immer so ein Mann mit so einem Schwein.
Aber ich habe es mir nicht so wirklich angeguckt. Ich weiß, dass der MDR, das habe ich jetzt allerdings nicht mehr so ganz genau recherchiert, die hatten wohl versucht, das Konzept noch einmal irgendwie aufzulegen. Das ist aber relativ schnell wieder eingestellt worden. Also das lief dann nicht mehr so. Telelotto selber lief bis 27.09.92 und danach ist es eingestellt worden, weil auch sozusagen die Ostdeutsche oder die DDR-Lotterie damit auch ihr Ende gefunden hat und sozusagen zu einer Westlotterie geworden ist. Und bis dahin, das ist übrigens auch wichtig, es gab einen Maximalgewinn von 500.000 Mark. Also mehr konnte man einfach nicht gewinnen. Ansonsten bei 5 Richtigen hast du meistens so um die 10.000 bis 20.000 Mark bekommen. Das war eigentlich so der Schnitt. Und, wenn du 3 Richtige hattest, waren das so 15 bis 25 Mark. 4 Richtige waren so meistens 300 bis 600 Mark. Und was das Spannende eigentlich bei 5 aus 35 ist, dass die Chance, dort zu gewinnen, einfach viel höher war als bei 6 aus 49, nämlich 43 Mal höher. So, deswegen haben also einfach generell mehr Leute Lotte gewonnen, wenn auch keine Riesensummen, aber man hatte, glaube ich, eher so mal ein kleineres Erfolgserlebnis. Deshalb war das wahrscheinlich auch mit ein Grund, natürlich neben der Fernsehsendung, warum 5 aus 35 auch beliebter war als 6 aus 49. Und ansonsten, es gab auch eine Möglichkeit, und das wäre perfekt für mich gewesen, weil man nicht gewonnen hat, war das aber gar nicht unbedingt so schlimm. Man konnte nämlich diese Einzellosscheine auch noch sammeln. Also, und wenn du zum Beispiel 200 solche Einzellosscheine hattest, dann konntest du die zum Beispiel in einen Gutschein für Bücher einlösen und konntest dann Bücher kaufen. Und bis 68 sind dort tatsächlich auch mehrere Millionen Bücher dadurch auch gekauft worden. Also auch nochmal so ein interessanter Effekt, so also aus Bildungssicht. Und die VEB, die ich ja gerade genannt habe, also im Prinzip die Lotto-Gesellschaft, war eine der profitabelsten Betriebe der DDR. Ist vielleicht keine Überraschung. Und die hatten einen Umsatz von 1 Milliarde Mark im Jahr. Also das ist wahnsinnig viel Geld gewesen. Es gab so 15.000 Annahmestellen. Also es waren natürlich auch flächendeckend, kann man sich auch vorstellen. Ist ja heute auch nicht unbedingt anders. Und Lotto selber war eben auch wichtig für den Staat, weil es damit viele Dinge überhaupt erst finanziert hat. Wenn man der Zahl so glauben darf, sind also 60% der Einnahmen in Wohnungsbau, in Breitensport, soziale Projekte geflossen. Also vieles von diesen Einnahmen war für den Staat auch essentiell und konnte sozusagen damit auch günstig genutzt werden. Ja, und dann war irgendwann auch das Ende dieser VRB. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, also 92 war dann offiziell das Ende von Telelotto und auch der Ostdeutschen Lotterie. Und das begann aber schon 1990, ist dann die Treuhand gegangen. Man wollte aber eigentlich den Betrieb sicherstellen, denn das war auch interessant, im Gegensatz hier zu vielen Betrieben, die ja einfach so schnell irgendwie eingestellt werden mussten oder wie auch immer, war hier die Gangart oder die Vorgabe der Treuhand eher, das ganze Ding muss gut über die Bühne gehen, also wenn dann irgendwann mal West- und Ostlotte zusammengegangen sind und es soll auch nicht gleich eingestellt werden, weil die Einnahmen so wichtig waren. Also gerade auch nach der Einheit oder nach dem Mauerfall. So, und das Problem war, dass Lotto ist eigentlich eine Landesgeschichte. So, und die Bundesländer waren ja dann neu, aber vorher gab es ja keine Bundesländer in der DDR, sondern es waren ja Bezirke. Also musste man relativ viel umstellen. Also die Technik, wie kommt es sozusagen von den Annahmen zur Gewinnausschüttung, das musste alles harmonisiert werden. Also war schon ein relativ großes Infrastrukturprojekt. Man ist davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich viel mehr Jahre dauern würde. Aber man war eigentlich schon nach 2 Jahren damit durch. Und es ist dann irgendwann so gewesen, dass für eine D-Mark dann also die Lottogesellschaften an die Länder dann verkauft worden sind. Und was ich aber, eine kleine schöne Randanekdote gelernt habe, dass in Rostock, dort ist dann die Lottogesellschaft Mecklenburg-Vorpommern dann aufgemacht und gegründet worden. Und dort hat dann Barbara Becker Hornickel die Geschäftsführung übernommen und sie war auch damit die allererste Frau, die an einer Lottogesellschaftsspitze gearbeitet hat in Deutschland. Mhm. Und dieser Job ist anscheinend fast auf Lebenszeit gedacht, ich weiß nicht, aber sie hat wirklich von 92 bis 2019 diesen Job inne gehabt. Also noch bis vor kurzem, muss man eigentlich sagen.
Das ist ein Job wie ein Sechser im Lotto.
Ja, und damit sozusagen auch zum Abschluss, das ist auch der Grund, warum 6 aus 49 letztlich groß wurde, weil 6 aus 49 war im Westen die größere und bekanntere Geschichte und damit ist auch das 6 aus 49 letztlich auch in Ostdeutschland mit eingeführt worden und eben bis heute auch das populärste von allen. Ja, das ein kleiner Ausflug in Lotto.
Ich finde es sehr spannend, weil jetzt direkt bei mir ein Gedanke hängen bleibt, der ich ja als Kind Rubbellose gemacht habe, heute noch großer Bingo-Fan bin. Ich veranstalte ja selber ein Quiz in Köln, ein Kneipenquiz, weil es hat ja auch was mit Rätseln und Gewinnen zu tun. Und da mein Steuerberater hat mir eine Nachricht geschickt. Das ist ja auch was mit Gier oder so zu tun, hat das ganze Thema und Missgunst und dass man nicht genug kriegen kann. Ich finde es ganz irre, weil, habe ich noch nie vorher gehört, aber wenn du sagst aus 5 aus 35, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit 49 mal höher, ist aber gedeckelt auf, sag mal umgerechnet, 500.000 Euro, wäre es ja eigentlich viel sinnvoller, also eigentlich müssen wir denken, welche der Lotterie will ich eigentlich spielen? Und es wäre eigentlich viel besser, sagen, die Gewinnchance ist fast 50 mal höher, aber dafür gewinne ich weniger, anstatt 50 mal kleiner, aber ich gewinne nie. Weil 50 mal öfter Lotte spielt, heißt ja, anstatt einen Tipp 50 Tipps im Monat zu machen. Und dafür, dass man nie gewinnt. Was war dein höchster Gewinn im Lotto?
Also ich hatte einmal, das waren irgendwie 84 Euro, das war vor kurzem, das war allerdings wirklich so ein Systemschein, da wurde einem schon versprochen, wie viel Geld man auf jeden Fall verdienen wird, deswegen habe ich es gemacht, das heißt, also ich musste gar nicht so viel dafür tun und ansonsten so im Normalspiel waren, glaube ich, 23 Euro das allerhöchste, was ich jemals hatte.
Ich habe 1000 Euro Aktion Mensch mal gewonnen.
Wow. Das ist schon bei 1000 Euro, da hätte ich für immer aufgehört zu spielen. Dann wäre mein Glück komplett fürs Leben aufgebraucht gewesen.
Ist es, glaube ich, auch. Ja. Solltet ihr nichts mehr von uns hören, nach dieser Folge habe ich im Lotto gewonnen und habe mich abgesetzt. Ich werde auf jeden Fall, was ich jetzt machen werde gleich im Anschluss, ist die alle 35 Zahlen zu recherchieren von Telelotto, was da sich dahinter noch versteckt als Aktion. Ob wir die spannendsten Sachen schon gesehen haben oder noch nicht. Toll. Ja, Lotto ruft viele Erinnerungen in mir hoch. Vor allem noch an die 90er. Lotto King Karl, kennst du den noch? Das war doch dieser Typ, der dann, gibt's den noch? Macht der noch was? Hat er sein Dings verprasst?
Ich glaube, verprasst, ja. Und es gibt ja jetzt auch so eine Art neuen Pendant dazu. Der war, glaube ich, aus Duisburg oder so. Der dann auch irgendwie schon gleich ganz viel Geld ausgegeben hat.
So. Das ist, genau, apropos Geld ausgeben, da erinnere ich mich jetzt ad hoc auch wieder dran, diese 90er. Ich musste ja sehr viel Bildzeitung lesen als Kind und Jugendlicher. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber die war ja omnipräsent damals, die war ja überall. Und Bild am Sonntag schleppten die Leute auch immer noch an. So, auch die ganze Zeit in meiner Erinnerung waren die alle voll von irgendwelchen Leuten, die im Lotto gewonnen haben, dann das ganze Geld direkt verbrasst. Und dann ergötzte sich dann so an diesem Schicksal, an dem Leid der Leute, dass sie alles verloren haben.
Es gab ja, glaube ich, mal sogar eine amerikanische Sendung, so à la Love Boat und Falcon Crest, die waren ja immer so, dass immer irgendwie was passiert ist, so Traumschiff-like. Und da gab es, glaube ich, auch so ein Lotto-Ding, also wo man dann Leuten ihren Lottogewinn gebracht hat und dann wurde, glaube ich, die Lotto-Geschichte dazu irgendwie erzählt. Oder nicht die Lotto-Geschichte, sondern die Geschichte dieser Menschen. Was wahrscheinlich einfach nur eine riesengroße Veranstaltung für Lottospielen ist, weil da natürlich immer irgendwie das Versprechen drin ist, dass man ja dann reich wird und dass dann alles gut wird, obwohl es die wenigsten Leute ja betrifft. Wobei ich ja immer noch liebe, diese Artikel zu lesen, dass die Lottogesellschaften haben ja wirklich sowas wie eine Betreuung, ne? Wenn du also jetzt so Millionär auf einmal wirst oder Millionärin, dann kommt hier wirklich dann auch jemand vorbei und versucht praktisch also dich davon abzuhalten, dein Leben komplett zu verändern, damit also auch der Neidfaktor zum Beispiel oder dieses Bedürfnis der anderen nicht auf einmal kommt, dass die sagen, naja, du hast doch 10 Millionen gewonnen, dann kannst du mir doch mal 10.000 abgeben. Oder dass du dann auf einmal spenden sollst. Und eine dieser Tipps, die dort ja auch immer so in diesen Interviews kommt, ist, dass man auf gar keinen Fall sein Verhalten sofort verändern soll. Also, dass man nicht auf einmal jetzt den Job kündigt oder den Podcast
aufhört.
Oder gleich sich ein Lamborghini irgendwie vor die Haustür stellt oder so, sondern dass man versucht, erstmal einfach sein Leben weiterzuführen und dann in Ruhe Schritt für Schritt damit umgeht. Und auch zum Beispiel sich auch eine Finanzberatung, eine Vermögensberatung holt, ja. Hast du dir, also wahrscheinlich schon, aber wie oft stellst du dir vor, wenn du jetzt den Jackpot gewinnst, was du dann machen würdest?
Ich will gar keinen Jackpot gewinnen. Ich sag, also mir würden, ganz ehrlich, wenn ich 10 Jahre mein Atelier die Miete zahlen könnte, wäre ich vollkommen zufrieden. Das Einzige, was mich in meinem Leben belastet, ist der permanente finanzielle Druck der Weiterexistenz, so, ne, dass man. Das Einzige, was ich ja mal erbe, ist das Nudelsalatrezept meiner Mutter, sonst habe ich ja keinen finanziellen Background. Und das ist das, was mich, diese permanenten Einkünfte zu erzeugen, um die kreativen Sachen zu machen. Das ist das Einzige, was mich belastet. Das würde ich machen. Und ich habe 2, 3 Freunde, von denen ich weiß, dass ich die gerne aus ihren Schulden rauslösen würde. Das ist so das, was ich ad hoc machen würde, wenn sie Bock haben, dich darauf einzulassen. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, Geld, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, glaube ich, weil ich bin gewohnt, nicht so viel zu haben. Und wenn du mich irgendwann hier mit dem goldenen Mikrofon sitzen siehst.
Ich merke schon richtig so, wie du jetzt gerade guckst, dass Lotto auf einmal gar nicht mehr so eskapistisch ist, sondern nur noch Sorgen.
Ja, ist ja so. Reiche Leute spielen doch kein Lotto, oder? Lotto ist doch immer die Hoffnung, dass es besser wird. Spielt jemand der, was weiß ich, spielt Bundestagsabgeordnete Lotte, die so 10.000 Euro im Monat haben, also vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das kein garantierter Job ist, aber spielt jemand, ein Banker, der 15.000 Euro brutto verdient, spielt der Lotto?
Ich glaube, das
mittleres Management.
Also so richtig reiche Leute spielen aber. Ich glaube, dass sie das schon, also ich meine, Casino ist jetzt nicht gerade ein armen Ding, ne? Das ist jetzt mehr so, wo Leute auch viel Geld haben.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, ein Unterschied zu Glücksspiel, das muss man aufmachen, weil Casino bedeutet ja, ich habe Geld übrig und bin der Gewissheit, wenn ich nicht spielsüchtig bin, Disclaimer, dass es einen Spaßfaktor hat als Event. Also an sich das Spielen im Casino macht ja Spaß oder so eine Freude bereit. Während Lotto ja ist, ich gebe relativ wenig Geld aus in der Hoffnung, ich kriege ganz viel Geld raus. Und an sich da ist ja kein Entertainment-Faktor dazwischen.
Also ich glaube schon, dass es für manche trotzdem Entertainment ist. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, dass Lotto vor allen Dingen Menschen spielen, die Hoffnung haben, dass dann doch also das große Ding kommt und die Sorgenfreiheit, das, was du gerade auch ansprichst. Eigentlich, ja, die Frage ist, wenn man das ganze Geld, das man für Lotto ausgegeben hat im Leben, ob man das nicht besser irgendwo anders angelegt hätte, ne?
Ich würde gerne mal Erfahrungsberichte aus der DDR-Lotto hören, weil natürlich, ich kenne die Geschichte, dass mein Vater damals Geld, seine Rechte an seinem Trabant verkauft hat, weil er quasi, wie war das? Ach, er hat den Zusagen, Trabant zu kriegen, aber das Geld dafür nicht. Und hat deshalb diesen Schein nach der Wartezeit weiterverkauft gegen Geld. Und dann das Geld aufgehoben für den Bungalow, den er gebaut hat. Ich würde dann gerne wissen, Mangelwirtschaft DDR, wie das eigentlich war. Ich meine, stell dir mal vor, für 12.000 Mark musstest du 10 Jahre auf den Trabi warten und konntest dir einen leisten. Und wenn du jetzt 500.000 Mark im Lotto gewonnen hast, hättest du dir halt 20 Trabis leisten können, dann musst du auch 15 Jahre drauf warten. Ja. Also was das eigentlich, was viel Geld in der DDR dann vereinfacht hat. Weil ich kenne die Geschichten von mir immer, dass dieses Ostgeld eigentlich gar nicht so richtig wert war und nicht viel kaufen konnte. Außer vielleicht ein Farbfernseher, vielleicht doch einen gebrauchten Wartburg und ein bisschen exquisit oder so. Hm. Aber da brauchst du auch schon die Forum-Checks für den Intershop, ne? Das ging auch schon. Da konntest du auch nicht wahllos Mengen umtauschen, soweit ich weiß. Ach, das ist alles ein.
Was du reden klingst wir? Von Minute zu Minute mehr wie ein alter Mann.
Ja, so, wir ich habe das, auch schon einen Wollpulli an.
Wir sollten das Thema wirklich jetzt beenden.
Auf der Stelle.
Auf der Stelle.
Ja, wir wissen nicht, wie es damals war. Das ist auch gut so. Deshalb nähern wir uns dem Thema ja immer so an wie jetzt. Und ich mache schon den Jingle an, denn es geht nahtlos weiter in die Heimatkunde. In der einer von uns, und diesmal ich, entweder anhand eines Bieres eine ostdeutsche Kleinstadt näher vorstellt oder, das mache ich heute, der ein Foto mitbringt.
Ein Foto.
Und anhand dieses Fotos nähern wir uns einer Geschichte aus meiner Vergangenheit und der Jetztzeit. Ich habe noch was ganz Besonderes, denn ich habe Weil es ist in einem Foto nicht zu erklären, die einfach zwei Fotos mitgebracht. Das hatten wir auch noch nicht, aber es geht nicht anders.
Du kannst ja daraus eine Collage machen.
Genau, ich mache dafür einen Podcast. Wer einen Podcatcher hat, kann das übrigens jetzt als Kapitelbild sehen. Ich glaube, bei Spotify geht das nicht, bei allen anderen. Könnt ihr jetzt auf euer Handy gucken und dann ist das Bild des Podcasts zu dem Foto geworden, als wenn es Magie wäre.
Ihr könnt natürlich dann die Bilder auch auf unserer Website ostkinder.eu sehen.
Stimmt, da sind auch alle Fotos, die wir vorstellen, in chronologischer Reihenfolge, so wie die Lottozahl. So, das ist Foto Nummer 1. Du musst jetzt erklären, was du darauf siehst.
Also, ich sehe einen Hügel und dieser Hügel ist begrast. Es sind auch trockene Stellen zu sehen, also ein bisschen grün, ein bisschen gelb. Und am Ende des Hügels, da sind ein paar Bäumchen. Und wenn man noch weiter guckt, dann sieht man dort auch eine Sitzbank vor diesen Bäumen. Und es gibt auch einen Waldweg an der rechten Seite, der dann auch nochmal so hoch geht. Es hat fast was von einem kleinen romantischen Gemälde für Anfänger.
Ja, es ist bei mir in Thüringen, 5 Minuten von diesem Bungalow entfernt. Es geht in den Kyffhäuser rein. Es ist ein Wanderweg in den Kyffhäuser. Und da vorne ist ein großes Feld und da fängt der Kyffhäuser, der Wald an. So, und du hast ganz gesehen, gut, dass du das gesehen hast, ich hätte es ad hoc gar nicht gedacht, dass du es bemerkst, da steht nämlich eine Sitzbank. Und auf dieser Sitzbank sitze ich, seitdem ich denken kann drauf. Mein Papa, meine Eltern, du kannst nämlich, wenn du auf die Sitzbank siehst, über die ganze Tal, die Goldenen Auen heißt das ja da, vom Kyffhäuser gucken. Du kannst also bis zum Brocken gucken, ungefähr 60, 70 Kilometer weit, hast du so einen riesengroßen Ausblick auf die Landschaft.
Und ich hoffe, du schickst mir jetzt auch gleich diesen Ausblick zu, weil das...
Nein, kriegst du nicht, aber du kriegst ein zweites Foto.
Mist. Aber ich habe die Sitzbank auch nur gesehen, weil ich wirklich reingezoomt habe.
Sie ist wirklich einen Millimeter groß. Und deshalb schicke ich jetzt einen Ausschnitt von der Sitzbank.
Ah,
groß. Und jetzt kannst
ja,
du noch
jetzt
mal
sehe
das
ich die
Bild
Bank richtig
schreiben.
Groß. Wo steht Sitzen verboten? Hast du das Schild da gemacht, damit du dort immer deinen Platz hast, oder wie?
Nein, also man sieht jetzt die Bank, eine grüne alte Holzbank. Jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, wird sehen, dass das so eine alte DDR-Bank ist. Diese ganz typischen gegossenen Betonteile mit diesen Holzbrettern drauf. Und jetzt hat es sich so getrunken, dass im letzten Jahr irgendjemand dieses Feld gekauft hat, was war nämlich Wiese, und es ist jetzt das erste Mal wieder bestellt, also irgendjemand hat der Besitztümer offensichtlich angenommen, hat am Waldeingang, am Ende dieses Feldes, ein Schild angebracht mit einem Männchen, was durchgestrichen ist, und es steht darunter, Sitzen verboten, privat. Und dieses Schild ist nicht einfach nur selbst gemalt, sondern ein gedrucktes Schild mit 4 Spacksschrauben in dieses Schild, richtig aufwendig mit Unterlegscheiben reingemacht. Also da meint es offensichtlich jemand ernst.
Ich finde das sogar richtig traurig, muss ich sagen. Also, was soll das? Warum soll man eine Sitzbank zu so einem Privatbesitz erheben?
Und das ist eben, warum ich das Foto mitgebracht habe. Weil das eines der Sachen ist, die mich immer wieder beschäftigen, gerade da in Thüringen, seitdem ich Kind bin. Deswegen will ich ja mal wissen, wie dir das geht. Als wir diese Bungalows gebaut haben, ich in Thüringen war, gab es ja keine Grundstücksgrenzen. Das gehörte alles dem Verein. Wir sind als Kinder halt überall rumgeturbt. Es gab kein Limit für uns. Wir sind überall rumgelatscht. Und dann wurde ja Ende der 90er, Anfang 2000 war das privatisiert und jeder konnte da Grundstücke kaufen. Und seitdem gibt es natürlich Befindlichkeiten, dass man Grundstücke hat. Und es gibt immer noch die Regel bei uns, dass man keine Zäune und Hecken aufbauen muss. Aber auf einmal stand der Raum halt nicht mehr zur Verfügung. Was ich nicht mehr schlimm fand, weil ich bin jetzt erwachsen, kein Kind mehr, ich will nicht mehr rumstromern. Aber als ich letztes Jahr diese Bank gesehen habe, die offensichtlich, jetzt keiner ran von mir, aus volkseigenem Eigentum, irgendwann in den 70ern diese Bank gebaut wurde, irgendjemand jetzt seinen Besitzanspruch hat. Und es ist ja wirklich nur, auf der einen Seite ist Wald für die nächsten 20 Kilometer Wanderweg, auf der Vorderseite ist ein Feld und ist genau diese Narbenkante. Jetzt Besitzanspruch auf diese Bank hatten, auf diese uralte Bank, die seit 40 Jahren steht, die meine Kindheitserinnerung ein Schild dran macht, hier darf man nicht mehr sitzen, mit so einem Männchen, was auf einer Bank sitzt und durchgestrichen ist, ist halt so ein Symbol für mich, wie sich die Zeit ändert in, ja, irgendwie, das gehört jetzt mir und weil das mir gehört, darf das kein anderer benutzen. So, und es ist, weil ich weiß ja auch nicht, diese Bank wurde früher, die hat dasselbe Grün bei uns im Bungalow, die hat auch jemand noch gestrichen 30 Jahre lang. Also irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, ich weiß gar nicht wer, und diese Bank auch immer so ein bisschen in Schuss gehalten, dass sie nicht komplett zerfällt. Ja, und das ist für mich so ein Symbol der Veränderung von meiner Kindheit zu jetzt.
Also ich komme da immer noch nicht mit klar, weil vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, also die Bank ist ja jetzt auch kein Baudenkmal oder irgendwie sowas, wo man jetzt das Sitzen verhindern würde, damit es praktisch nicht kaputt geht oder so, ne? Sowas hätte ich vielleicht irgendwie noch verstanden. Aber dort niemanden stört es, wenn man dort sitzt. Mir fällt wirklich dazu nichts ein. Ich habe ja jetzt auch gerade so gelacht, aber es war auch so ein trauriges Lachen. Also da hat sich auch ja, also was geht in dem Kopf dieses Menschen vor? Also der hat sich ja also auch noch die Mühe gemacht, da dieses Schild da auch noch ranzumachen. Also und ich meine, der sitzt ja wahrscheinlich dort noch nicht mal. Ich hätte es jetzt verstanden, weißt du, vielleicht ist es so ein Mensch irgendwie, der auf dem Rollator oder mit einem Rollator unterwegs ist und das ist die einzige Möglichkeit, noch irgendwie zu sitzen. Und das sind seine letzten Tage.
So, also man muss sagen,
und möchte Foto, sicher gehen, dass er auf dieser Bank sitzen kann.
Wer das Foto nicht sieht, diese Bank steht halt wirklich an einem Eingang zum Wald, einem Feldweg und im Umkreis von, würde ich sagen, einem Kilometer ist kein Gebäude oder befestigter Weg. Es ist einfach mitten im Wald.
Ich muss dich mal fragen, hast du dich trotzdem mal hingesetzt?
Selbstverständlich. Das habe ich ja gelernt und durch meine Eltern und ich glaube, die Subversivität des ehemaligen DDR-Bürgers regeln einfach aus. Also nur wenn man verscheucht, nur wenn der Abschnittsbevollmächtige kommt, um in der Ostsee zu bleiben, dann geht man auch weg. Nee, aber ich fand es so ein Symbol, weil ich habe so viele, ich weiß nicht, ich sehe so Kindheitserinnerungen, was früher so erlaubt war, was heute nicht mehr geht. Also ich erzähle immer die Geschichte, dass ich 1991 auf einem Trabi rumgelaufen bin, den jemand aufgegeben hatte bei uns in der Siedlung und mit einer Dachlatte die Scheiben eingeschmissen habe, weil es einfach nicht kontrolliert war. Es gab keine Regeln. So. Mhm. Diese Nachwendezeit war ja so eine rechtsfreier Raum manchmal, würde ich fast sagen, was wir als Kinder alles gemacht haben.
Ja, oder wir haben es einfach nicht besser gewusst.
Ja, aber es hat ja keiner sanktioniert, das meine ich dann.
Ja. Tja. Boah, das, also irgendwie, das hat mich jetzt runtergezogen. Also ich bin mir ja relativ sicher, wenn sowas in Berlin jetzt gewesen wäre oder in einer größeren Stadt, dann hätte jetzt jemand angefangen, daneben andere Schilder zu machen. Und dann wäre es irgendwann zu so einem Meme geworden, wo dann irgendwie 100 Schilder sich gegenseitig Vorwürfe machen. Vor allen Dingen, weil wenn man da nochmal genauer hinschaut, ist das Symbol nicht irgendwie ein bisschen schlecht gemalt? Das sieht nämlich fast aus wie Liegen, oder?
Es scheint ein Standardschild zu sein. Ich wusste nicht, dass es solche Schilder gibt, aber offensichtlich.
Ich meine, weißt du, also das erste Schild, was sie ja machen würde, wäre, dass man sich dann hinlegt, weil liegen ist ja nicht verboten.
Liegen ist ja erlaubt.
Und so beginnt es.
Jedenfalls bin ich meiner Bank, meiner Kindheitserinnerung beraubt worden. Ich darf nicht mehr auf der Bank meiner Kindheit sitzen. Das ist aber auch die Frage der Priorität natürlich. Werde ich jetzt das Gemeinderat und Amt fragen, das neu zu vermessen, ob das schon Wald ist oder noch Feldgrundstück? Wer hat eigentlich diese Bank gebaut? Gehört das, ist das noch Volkseigentum? Ist das in den Besitz des Landes Thüringen übergegangen?
Ja, genau. Das, also, falls wir hier Juristen
wir machen ein ganz großes Ding.
Mit Spaß an der Freude haben.
Auf gar keinen Fall. Das habe ich nämlich auch festgestellt. Man will ja mal vermeiden, alt und verknittert zu werden. Und das ist nämlich auch meine Regel, die ich mir für mich festgestellt habe. Man darf in sowas nicht verbittern. Man setzt sich einfach hin und irgendwann kommt jemand und sagt, Entschuldigung, Sie haben das Schild nicht gesehen, man darf da nicht sitzen und dann geht man. Man muss nicht alles aussortieren mit der Gesellschaft. Man nimmt es hin, dann ist es so und ignoriert die Regeln, die man kann, soweit wie es geht.
Ja, dann eigentlich müsste man ja das Schild nur abmontieren, ne?
Ja, aber die ist mit vier Torx und Unterlegscheiben, das ist gar nicht so einfach. Das sind Torx 40,
ist also das jetzt schon große. Ist das schon ein Aufruf zu einer kriminellen Tat, was ich gerade getan habe? Ich nehme alles wieder zurück. Ja.
Jedenfalls, ich habe die Bank dieses Foto mitgebracht als Erinnerung an meine Kindheit und Jugend, wo sich so viel verändert hat und Regeln auf einmal anders waren und man sich nur einfügen musste. So wie ich jetzt wieder auf dieser Bank. So, dann meine Abschlussfrage an dich. Bist du auch so ein Regelübertreter eigentlich heute geworden? Oder bist du ein sehr, noch wie Jungpionier, wir hatten ja die Folge, bist du noch richtiger Jungpionier und tust sowas nicht?
Ich habe schon damals keine Regeln übertreten und mache das heute auch nicht. Ich bin sogar noch jemand, der dann an der roten Ampel stehen bleibt, obwohl kein Auto dort langfährt. Also da bin ich irgendwie sehr, sehr mutlos.
Das heißt, wenn wir irgendwann mal jemals zusammen nach Thüringen fahren, sitze ich dann auf dieser Bank und du stehst daneben und dann schauen wir den Sonnenuntergang des Harzes.
Das könnte vielleicht sein, aber sitzen ist ja auch das neue Rauchen.
Ich danke dir für diese spaßige Folge. Wir frönen weiter dem Eskapismus, das finde ich sehr gut. Mhm. Mehr davon. Und auf Wiedersehen, Alex.
Ja, tschüssing, Danny.
Hallo, liebe HörerInnen des Ostkinder-Podcasts. Hier ist Niklas aus Berlin. Ich studiere in Berlin jetzt schon im dritten Semester Sozialwissenschaften. Tatsächlich hatte ich letztes Semester auch bei Steffen Mau ein Vertiefungsseminar zum Thema Ostdeutschland erforschen. Und im Rahmen dieses Vertiefungsseminars muss ich jetzt auch noch eine Forschungsarbeit schreiben. Dafür habe ich mich dann für ein Thema angefangen zu interessieren, auch über den Podcast, und zwar für in den Westen gezogene Ostdeutsche. Und dafür würde ich gerne ein paar von diesen in den Westen gezogenen Ostdeutschen interviewen. Deswegen hier quasi der Aufruf, wenn du ein Ostdeutscher bist, dich so identifizieren, bezeichnen würdest und in den Westen gezogen bist und Lust hättest und bereit wärst, mit einem angehenden Sozialwissenschaftler über deine Perspektiven so circa eine Stunde lang zu sprechen, dann melde dich gerne bei mir. Ich werde Danny und Alex einen Link zuschicken, den die beiden hoffentlich in die Beschreibung packen können. Da kannst du dann gerne deine Kontaktdaten eintragen und dann melde ich mich sehr, sehr gerne bei dir. Das würde mir echt enorm helfen, die Forschung zu dem Thema, wo es auch eine sehr, sehr große Forschungslücke leider noch gibt, helfen zu schließen und weiter zu beackern. Vielen lieben Dank euch und viel Spaß mit der Folge noch.